Mensch, vergiss dich nicht. Der Podcast für Arbeitswelt und Zukunft von Imke Lohmann. Rubrik Wissenswertes.
Hallo, hier ist Imke Lohmann. Schön, dass Sie auch da sind. Freuen wir uns auf unseren Gast. Jetzt.
So, jetzt bin ich da.
Martina, ich freue mich total, dass ich die Gelegenheit habe, mit dir ein paar Sachen zu besprechen, durchzudenken, als alte, was sind wir, Bekannte, Freundinnen geworden. Schieben wir jetzt mal alles beiseite. Ich möchte kurz mal dir anbieten, zuzuhören, wie ich dich vorstelle, weil wir haben eine Öffentlichkeit. Also wenn ich an Martina Merz denke, dann denke ich daran, dass ich irgendwann mal zu ihr gesagt habe, dass sie eine Koryphäe ist. Und ich sehe das nach wie vor, dass sie eine Koryphäe ist, und ich mache das auch nochmal deutlich an ein paar Fakten. Martina Merz, Jahrgang 1964, ist seit nun 31 Jahren bekannt als Merzpunkt. Eine Agentur mit viel Erfahrung im Bereich Nachhaltigkeit, gegründet aus einer Mission, inzwischen in einer professionellen Akzeptanz angekommen mit den Schwerpunkten Beratung, Strategie, Design. Und was sehr auffällig ist, ist, dass sie dieses Unternehmen dorthin geführt hat, dass sie Packaging als Expertin in der Biobranche geworden ist und Markenentwicklerin und Coach in der Biobranche. Und jetzt kommen wir zu dem Neuen. Sie ist nach wie vor auch für die Biobranche aktiv, aber das, was immer den roten Faden ihrer Mission ausgemacht hat, ist die Nachhaltigkeit. Und die Nachhaltigkeit hat sie logischerweise zur Biobranche geführt. Und die ist jetzt nicht mehr ganz so wichtig, denn wenn man hinschaut, die Agentur Merzpunkt gibt es auch nicht mehr. Sie ist transformiert in das Relevante, was jetzt noch da ist. Sie ist unter anderem Vorständin bei Unternehmensgrün. Sie ist Aufsichtsrätin in der Food Hub in München. Und sie ist Mitglied vieler Jurys, unter anderem auch bei dem Nachhaltigkeitspreis der Neumarkter Lambsdorff, um nur eine von mehreren zu nennen. Und liebe Martina, ich würde dich jetzt gerne fragen, was fehlt an dieser Beschreibung und wo fühlst du einen Widerspruch, wenn du dich als Mensch nicht vergisst?
Danke, Imke, erstmal für die Zusammenfassung. Schön, das so zu hören. Also was definitiv fehlt, ist mein ganzer privater Bereich, wobei ich ja immer privat und Arbeit komplett vermischt habe. Aber was fehlt, ist eben genau das, was mich als Mensch ausmacht, nämlich das Fliegenfischen, das Töpfern, die Wildkräuter, das Draußensein, das Menschen vernetzen und verbinden. Also das ist eigentlich das, was fehlt und was ich gewonnen habe wieder in meinem Leben, seit ich die Agentur nicht mehr habe. Und das ist definitiv ein ganz zentraler Teil. Und das ist der einzige Widerspruch. Ansonsten denke ich, stimmt das alles. Vor allen Dingen der rote Faden stimmt mit der Mission. Das ist wirklich das, was mich antreibt. Die Welt irgendwie für uns Menschen zu erhalten, denn die Welt retten müssen wir nicht. Die kommt allein klar ohne uns, aber sie so zu erhalten, dass möglichst viele Generationen noch auf der Erde leben können, auf gute Art und Weise. Das ist meine Vision. Ja.
Okay. Martina, du weißt von mir, und das ist auch der Anlass unseres Zusammenkommens hier, dass ich eine Initiative demnächst in die Öffentlichkeit bringe, die heißt Mensch, vergiss dich nicht. Und im Rahmen dieser Initiative ist es die Mission, dazu beizutragen, dass es für die Zukunft und für die Arbeitswelt Inspirationen gibt, die man, und das ist jetzt dann meine Mission, einfach mal so mitnehmen kann, wo man nicht so tief einsteigen muss, wo man mal pausierend anhalten kann und sagen, ah, kleinen Film, kleinen Text, unvollkommen, eine Wortreflexion, einfach nur mal so kreativ gesprochen. Niemand muss sich mit dieser Initiative und mit Imke Lohmann auseinandersetzen und sagen, die weiß, wie es richtig ist. Nein, Imke Lohmann hat viel zu sagen und weiß es doch auch nicht. Und in dieser Haltung, in dieser Offenheit, war es mir total ein Anliegen, mit dir das Phänomen Marketing zu reflektieren und deine Meinung dazu zu hören. Denn Entscheider und Führungskräfte, die Marketing machen und zum Beispiel dann diesem Anliegen von Mensch, vergiss dich dabei nicht, begegnen, die kommen an Themen, die ich sehe aus meiner Haltung der ganzheitlichen Führungskräfteberatung. Und ich frage jetzt dich als Marketing-Expertin, begegnen die wirklich einem Dilemma, einer Herausforderung? Was siehst du und was hast du in deinen vielen Jahren bisher erfahren, was für ein Dilemma sich da einstellt?
Das Dilemma sehe ich tatsächlich häufig, ja, das ist so. Also viele der InhaberInnen geführten Unternehmen sind einfach entstanden, weil die Menschen, die die Unternehmen gegründet haben, eine Intuition, einen Willen, eine Idee, einen Gestaltungsdrang hatten für irgendwas. Und dann sind sie losgestartet. Also vor allen Dingen bei den Pionieren ist das so, bei den Pionieren in der Nachhaltigkeitsbranche. Und dann sind sie mit ganz viel Herz und Leidenschaft gestartet in ein Feld, was komplett unbespielt war, ja. Und die haben eigentlich Marketing komplett abgelehnt und haben gesagt, genau so wollen wir es nicht mehr machen. Und der Markt hat sich sehr schnell entwickelt. Die Unternehmen haben sich sehr, sehr schnell entwickelt, sind sehr schnell gewachsen. Und eigentlich hat es gar kein Marketing gebraucht, um zu wachsen, so dass sie ihr Marketing auch eigentlich machen konnten, wie sie wollten. Und es ging einfach irgendwie. Und sie wuchsen immer weiter und sie wuchsen immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und sind häufig aber im Marketing dann irgendwie auch von außen betrachtet stehen geblieben. Oder sagen wir mal so, in ihrem Eigensinn im Marketing, so, und da geht es dann wieder ums Menschsein, ja, das kommt aus dem Eigensinn, aus ihrem eigenen Sinn, aus ihrem Menschsein haben sie eine Idee, wie sie ihr Unternehmersein, Unternehmerinnensein, ihre Produkte, ihre Dienstleistung darstellen wollen und wie halt eben nicht. Und dann entwickelt sich der Markt aber weiter und wie wir wissen, sind heute zum Glück viel, 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 viel mehr Unternehmen in dem Bereich Nachhaltigkeit unterwegs und das ist gut und das ist wichtig. Und viele der Pioniere sind aber da in der Entwicklung nicht mitgegangen. Ja? Die sind eigentlich immer damit beschäftigt gewesen, die Rohstoffe und ihre Produkte weiterzuentwickeln, die Ware herzukriegen und den Handel zu beliefern und kamen gar nicht dazu, sich drum zu kümmern. Und gleichzeitig wusste sie natürlich, irgendwie muss ich ja. Dann kam dieses ganze Social Media und Internetzeug dazu. Ich meine, ich habe meine Agentur vor 30 Jahren gegründet oder 31 Jahren. Da gab es das alles noch nicht. Ja. Also wir kommen aus dem Analogen. Wir kommen von Zeitungen, Radio, Fernsehen, Mund zu Mund. Da kommen wir her. Und viele, 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 viele von den Nachhaltigkeitsleuten lehnen auch bis heute diese neuen Medien aus ihrem tiefsten Inneren komplett ab. Ich merke das gerade bei Clubhouse. Ich bin da sehr aktiv, aber die ganzen Bios finde ich dort nicht. Was ich dort aber finde, sind junge Unternehmende. Ganz viele junge, die diese Tools ganz anders nutzen. Ich habe das Gefühl, bei den Pionieren ist beim Thema Marketing ganz viel Ablehnung da und der Wunsch ist, anders zu machen. Und die wollen die neuen Medien zum Großteil überhaupt nicht. Oder sie schlucken halt irgendwie, naja, gut, okay, jetzt müssen wir halt irgendwie auch noch das machen mit diesem Instagram und Facebook und LinkedIn und der ganze Kram. Darauf habe ich eigentlich überhaupt gar keine Lust. In ihrem tiefsten Inneren ganz stark. Und die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer, denen merke ich einfach, die sagen, dient es meinem Zweck? Nutzt mir das? Sind halt viele Digital Natives auch, die einfach viel souveräner damit umgehen. Und denen fällt es viel leichter. Und die haben deswegen auch diesen Widerspruch nicht und können damit ganz anders arbeiten. Und wenn jetzt diese Pioniere Leute im Marketing einstellen, die jetzt studiert haben, die jetzt ihre Ausbildung gemacht haben, die auch von der Methodik des Arbeitens viel agiler und beweglicher sind und zeitgemäß sind, dann gibt es eigentlich immer einen Clash in den Unternehmen. die gibt es wirklich immer, weil die in aller Regel nicht so laufen können, um das Marketing des Unternehmens erfolgreich zu machen, weil viele der PionierInnen da auch festhalten, weil sie ja diesen Widerspruch aus sich haben. Also da ist definitiv ein großer Konflikt da.
Okay. Ich greife mal von dem, was du gesagt hast, nämlich die Bestätigung des Dilemmas. Du hast auch gesagt, da gibt es den Eigensinn. Und ich möchte mal mit dir tatsächlich kritisch tiefer tauchen. Wir kennen auch in der Wirtschaft für Führungskräfte so Begriffe wie Selbstwirksamkeit, die selbstwirksame Führungskraft. Wir sind allgemein verbunden mit dieser Idee, wir können uns auch als Führungskräfte optimieren, also die Selbstoptimierung, damit wir größere Wirksamkeit entfalten. Und wir sind geprägt davon, uns selbst zu verwirklichen. Da kommt der Eigensinn mit rein. Das haben die Pioniere gemacht. Letztendlich, ich füge das hinzu, als sie gestartet sind, viele nachhaltige Unternehmer und Unternehmerinnen, viele Bios dabei, sie haben einen Bedarf bedient. Sie haben also ihre Selbstverwirklichung in den Dienst gestellt, was ja dann auch den Wachstum ausgemacht hat. Und dieses Wort ich selbst oder du und ich als Personas, unsere Selbstes, stellen sich in den Fluss des Lebens, und es sind jetzt auf einmal ganz andere Worte als die der Wirtschaft, stellen uns in den Fluss des Lebens und dienen, und unter Umständen entstehen daraus auch Produkte oder Dienstleistungen etc. Das hat ja eine, nicht nur einen Eigensinn, sondern darin steckt eine Sinnlogik. Mhm. Diese Sinnlogik, verbunden mit unserem Informationszeitalter heute, wo mit der Überfülle von Möglichkeiten, was wir alles mitbekommen, lässt mich fragen, wie echt kann da noch ein Selbst, was auch ein Unternehmen entwickelt, was echt sein soll, wie echt kann es dann sein und hat trotzdem einen Markt? Oder gerade deshalb? Fragezeichen?
Na, also ich glaube, echt sein ist einfach ein gigantischer Wert, und es ist einer der zentralen Werte der traditionellen Nachhaltigkeitsbranche, ja, dieses Echtsein. Und ich glaube, dieses Echtsein ist super wichtig in der Unternehmensentwicklung. Die Frage, was ist meine Mission, was ist meine Vision, wo will ich hin, was macht uns aus und da, was ist unsere DNA auch, ja? Und das ist ganz wie die DNA, es ist das Innerste von einem. Und das ist, ich glaube, da ist Echtsein super wichtig. Und die Kunst ist, es ins Marketing so abzugeben, ich sage es mal bewusst abzugeben, und dort Menschen zuzulassen, die diese Werte und dieses Echtsein an dieser Stelle genauso echt und authentisch leben dürfen. Es muss passen. Und das setzt voraus, dass es eine Festlegung gibt auf das, was wir wirklich sind, dass dieser Extrakt rausgearbeitet ist. Wenn das nicht rausgearbeitet ist, dann hat das Marketing keine Chance, das echt in Kommunikation zu übersetzen oder in Produkte zu übersetzen. Mein Gefühl ist aber, oder meine Erfahrung ist aber, dass viele dieser Unternehmen ihr Echtsein verloren haben, nach hinten geschoben haben. Sie haben es nicht verloren, es ist immer noch da, aber sie haben es nach hinten geschoben zugunsten von mehr Absatz und mehr Bedienen von Marktforderungen, also rein vertriebsgesteuert, nicht wirklich echt, authentisch, selbstgesteuert.
Hast du denn mal ein Beispiel, wo du sagst, nicht vertriebs-, nicht absatzgesteuert, die haben sich beschränkt, sind vielleicht nicht mitgegangen, weil sie sich für ja das Echte, also Mensch, vergiss dich nicht, Unternehmen, vergiss dich nicht, wer bist du? Gibt es da so spontan eine Idee, wo du sagst, die haben das ansatzweise hinbekommen?
Also ansatzweise hat es sicherlich die Bowls in der Mühle hingekriegt. Ansatzweise hat es auch Rapunzel hingekriegt.
Bleiben wir mal beim Letzteren. Mhm. Was verführt dich, weil wir sind nicht Teil von Rapunzel. Wir sind so Kunden, Kundinnen, wir kriegen es mit. Was glaubst du, was hat Rapunzel gemacht, damit es gelungen ist? Denn es ist ja eine Wirkung. Marketing hat ja viel mit Wirkung zu tun. Die Wirkung ist verhältnismäßig echt. Wie haben sie es gemacht?
Also gemacht haben sie es, glaube ich, sie hatten im Marketing eine Person, die sehr eigensinnig war, und sie haben einen Gründer, der sehr eigensinnig ist. Und sie haben sich wirklich da nie reinquatschen lassen. Sie haben wirklich immer ihren Stil durchgezogen, egal wie altbacken der gewirkt hat, ja, nach außen. Aber genau in diesem Eigensinn an der Stelle haben sie natürlich auch gewonnen und haben jetzt eine Attraktivität für Menschen, die eigensinnig sind. Also ich meine, es geht ja immer um die Resonanz. Die Menschen, die meine Produkte kaufen, je näher die an den Ideen vom Gründer, von der Gründerin, an den Werten, an dem Sinn, an den Zielen, am Lebensstil von den Gründern sind und an den Menschen, die das Marketing machen, desto mehr Matching Points habe ich und desto mehr passt es zusammen und desto mehr kann es in Resonanz gehen. Und je digitaler unsere Welt wird, desto größer ist unser Bedürfnis nach echten Sachen und nach Eigensinn. Und als Designerin, die Rapunzel-Sachen, schwierig. In allen Marktbefragungen immer schwierig, aber von den Absatzzahlen, auch weil sie sehr früh ihr Unternehmen wirklich gut aufgestellt haben, kann man nur sagen, Chapeau, ja. Also da sieht man schon sehr, sehr gut, dass Eigensinn auch funktionieren kann. Es wird aber immer, immer, immer schwieriger, je dichter der Markt wird. Und die haben einfach zu einer Zeit sich als Platzhirsch wirklich in ihrem Eigensinn dargestellt, mit einem guten Vertrieb, mit einer guten Produktentwicklung, mit einer guten Kommunikation, so dass jetzt die Strahlkraft des Eigensinns groß ist.
Okay.
Ich kenne aber jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, also so wirkt es auf mich. Ja. So wirkt es auf mich. Es ist alles eine Wirkung.
Genau. Marketing ist ja die Kunst der Wirkung. Sag mir mal, ob ich voll daneben oder doch ein bisschen drin bin als Marketing-Expertin. Ich gehe jetzt mal auf die Ebene der Mitarbeitenden. Mhm. Auch da sprechen wir ja über Selbstwirksamkeit, über Selbstmarketing. Und ich bleibe jetzt mal bei Echtheit und Eigensinn. Eine Persona im Angestelltenverhältnis als Führungskraft. Wie viel Eigensinn im verbunden mit tatsächlich Produktivitätsmöglichkeiten? Es gibt eine andere Qualität von Eigensinn, wenn ich an die Grenzen meiner Kompetenzen komme, aber tatsächlich auch, ich kann leisten, ich bin produktiv, ich habe auch die entsprechenden professionellen Kompetenzmöglichkeiten. Wie viel Eigensinn, wie viel Echter kann ich mir dann erlauben?
Ich versuche es gerade zu reflektieren an meiner eigenen Erfahrung bei mir in der Agentur oder wo ich das in Unternehmen mitkriege. Also Eigensinn kann ich mir, ich denke jetzt laut, ich habe noch keine Antwort dazu im Kopf. Eigensinn kann ich mir dort erlauben, wo ich die Kompetenz habe. Und Eigensinn kann ich mir dort erlauben, vielleicht auch, wo ich schon Erfolge durch meinen Eigensinn initiiert habe. Mhm. Eigensinn kann ich mir auch dann erlauben, wenn die anderen, die an dem Projekt beteiligt sind, mir vertrauen und wissen, dass mein Eigensinn gute Ideen produziert, auch wenn ich vielleicht mit denen nicht übereinstimme. Eigensinn kann ich mir dann erlauben, wenn sich der Eigensinn bewährt. Dann kann ich mir Eigensinn erlauben. Eigensinn, der dazu führt, dass die Prozesse ständig verkompliziert werden. Eigensinn, der dazu führt, dass Entscheidungen immer wieder über Bord geworfen werden. Eigensinn, der dazu führt, dass Entscheidungen gar nicht getroffen werden können, weil ständig nach einem Konsens gesucht wird, statt nach einem Konsent. Eigensinn, der dazu führt, dass alle Leute im Unternehmen überall mitquatschen wollen, gerade beim Marketing oder bei der Gestaltung oder beim Text sagen, mir gefällt es nicht, ich will das so nicht, ist hinderlich. Es führt nicht zu guten Ergebnissen. ist verkompliziert. Also da finde ich, ist in den letzten Jahren aber ziemlich viel passiert. Also dort, wo wirklich agil gearbeitet wird, wo klarer gemacht wird, wo hat eine Person einen Hut auf und die dann den Eigensinn der Leute einsammelt, die Kompetenz der Leute einsammelt und die Person entscheidet. Also ich glaube, Eigensinn hat ganz viel mit Entscheidungsstrukturen zu tun. Und dann auch zu sagen, okay, es ist nicht mein Eigensinn, der hier gerade passiert. Und trotzdem respektiere ich, dass es so umgesetzt wird und bin mit voller Kraft dabei, es im Sinne des Ganzen umzusetzen. Aber Eigensinn als Kreativität, als Kreativitätspool ist eigentlich was Tolles, ja. Also wirklich aktiv einzuladen in ein Unternehmen, wann immer ihr Ideen habt für irgendwas, bringt uns die, bringt euch ein, auch wenn es nicht euer Bereich ist. Aber setzt nicht voraus, dass eure Idee dann auch umgesetzt wird, sondern es als Pool zu nehmen, als ein, ja, als ein Ideensprudeln. Dafür ist es wunderbar, Eigensinn zu haben.
Okay. Ich fühle mich gerade ein bisschen durch dich bestätigt, dass ich diese Wahrnehmung, dass letztendlich die Qualität der mitarbeitenden Führungskräfte, neben dem, die auch verantwortlich entscheiden, wie die Inhaber, etwas ausmachen, was das Echte einer Dynamik, die dann letztendlich auch wieder dienend im Markt wirkt, ausmacht. Also das, wir waren bei Rapunzel als ein Beispiel, weil wir da ein bisschen von draußen wissen und haben das auf Mitarbeitende runtergebrochen. Und es ist immer ein bisschen, nein, es ist nicht nur ein bisschen, es ist viel, was du als Potenzial gerade nochmal beschrieben hast, was letztendlich den Markt auch beeindrucken kann.
Ja. Was auch und eine Attraktivität der Branche ausmacht. Deswegen wollen ja alle in diesen Unternehmen arbeiten.
Richtig, richtig. Aber gehen wir mal zurück zu der Nachhaltigkeitsbranche insgesamt. Mhm. Und um auch die Biobranche mal ein bisschen zu lassen, aus dem Fokus rauszulassen. Und ich weiß, dass du genauso wie viele andere sich engagieren. Nicht ohne Grund bist du bei Unternehmensgrün oder engagierst dich ehrenamtlich auch für Unternehmen, die alternative Wirtschaftsformen ausprobieren, die ja auch letztendlich, sei es aus ihrem Kerngeschäft, nachhaltig agieren oder, wenn man jetzt Sharing Economy nimmt, nachhaltige Strukturen entwickeln. Und jetzt komme ich auf eine fast philosophische Ebene des Marketings. Also wenn ich echt bin, was ich bin und darin produktiv und professionell bin, dann müsste es doch gefälligst einen Platz für mich geben, als Mensch, als Unternehmen, als Angestellte. Ausrufezeichen, Fragezeichen, Martina, was sagst du?
Also ich glaube, es gibt einen wichtigen Platz für jemanden, wenn ich echt bin, wenn ich etwas, ich meine, echt kann ja jeder sein, ja. Also ich meine, was ist echt? Echt ist, wie ich sein will, aber damit habe ich nicht automatisch einen Beitrag zu leisten. Also echt im Sinne von, wie ich es jetzt, also für mich ist nur das echt wichtig, was meiner Mission dient. Andere Leute kann anderswo auch echt sein, ja, das ist in Ordnung. Aber wenn ich es jetzt bezogen sehe auf die Nachhaltigkeit und auf Bezug zum Unternehmerin sein, ja, ich bin jetzt sicher noch viel, viel echter als zu Agenturzeiten. Aber ich arbeite jetzt zu 50%, 60%, 70% ehrenamtlich. Ich bin dort sehr selbstwirksam. Aber betriebswirtschaftlich bin ich 5, 6, 7 Schritte zurückgegangen, mindestens. Es reicht aber irgendwie. Es reicht nicht üppig, es ist in Ordnung. Aber ich verdiene kein Geld mehr, aber ich verdiene Wirksamkeit. Und ich glaube, das ist super, das ist einfach echt ein Unterschied. Wie kriege ich aus einem Ideal eine möglichst große Wirksamkeit für meine Mission hin, ist eine andere Frage als die, wie kriege ich aus meiner Idee ein Businessmodell hin, was sich auch finanziell trägt. Das sind zwei Paar Schuhe. Manchmal kriegt man es zusammen, aber manchmal auch nicht.
Habe ich richtig verstanden? Du sagst, du sprichst auch mit einer Freude oder also so von deiner, auch ein bisschen Stolz höre ich daraus, von deiner Selbstwirksamkeit, die betriebswirtschaftlich jetzt zu einem ganz anderen Ergebnis führt. Und du sagst, du kannst es dir leisten. Ich meine, so, wir wollen da mal sehr empathisch sein für Menschen, die da in anderen Situationen sind. Dennoch frage ich dich, Heißt das, dass wir eigentlich auch mit etwas weniger planen sollten, um tatsächlich nachhaltige Wirtschaftsideen in die Welt zu bringen? Hat Marketing, ich verbinde das durchaus mit der nächsten Frage, hat Marketing jetzt an dieser Stelle auch eine Einflussmöglichkeit, dass es reicht, auch wenn ich nicht alles raushole?
Absolut. Also absolut. Ich erlebe bei immer mehr Unternehmen, also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, Einhorn ist ein Paradebeispiel dafür. Die machen ihr komplettes Marketing, geht eigentlich nur noch um ihre Mission. Die Mission ist, die Klimakrise zu verlangsamen und die Welt lebenswert zu erhalten. Das ist ihre Mission. Und außerdem produzieren sie noch Kondome und Tampons und machen diese Sachen sehr, sehr gut mit einem sehr guten Produktmarketing. Aber ihre Hauptkommunikation, und ich benenne es jetzt mal bewusst nicht Marketing, sondern ihre Hauptkommunikation dreht sich darum, Leute, hier sind tolle Petitionen, unterschreibt die. Einhorn war Mitinitiator oder Hauptinitiator von Olympia, was im letzten Jahr nicht stattgefunden hat. Olympiastadion in Berlin, wo sie 100.000 Leute, glaube ich, reinbringen wollten, mit Crowdfunding finanziert, um eine politische Beteiligungslawine loszutreten. Waldemar, der Geschäftsführer, der macht gerade nichts anderes, als ununterbrochen auf allen Kanälen die Menschen zu schütteln, anzuregen, Fragen zu stellen und zu sagen, Leute, wir müssen uns bewegen. Wir müssen uns bewegen. Und also die beeindrucken mich zutiefst. Sie haben auch intern, sie haben gar keine Strukturen mehr. Da gibt es nur oben, ich weiß nicht genau, wer alles, die tatsächlich am Ende die finanzielle Verantwortung tragen. Aber eigentlich sagen sie nur, okay, wir haben hier unser Geschäft am Laufen, aber eigentlich wollen wir die Welt verändern und wir wollen Sichtweisen, gewohnte Sichtweisen ändern. Wir wollen auf das Thema Gender einen anderen Blick werfen, auf Sexualität, Tabus brechen, aufbrechen, öffnen. Die wollen wirklich die Köpfe, die wollen nicht nur ein bisschen die Richtung ändern, die wirbeln da rum. Und ich glaube, um auf deine eigentliche Frage mit dem Weniger zurückzukommen, ja, ich glaube, die ganze Zukunft wird davon in jedem Bereich geprägt sein, dass es eigentlich, dass wir von allem zu viel haben und dass weniger längst reicht und dass wir gar nichts vermissen, wenn wir weniger machen. Dass wir, wenn wir weniger Marketing machen, weniger vermissen, wenn wir weniger Zeug kaufen, weniger, dass wir das vermissen. Also ich glaube, weniger ist eines der größten Leitlinien der Zukunft und gleichzeitig eine der größten Schätze der Zukunft. Ich habe weniger Agentur, weniger Verantwortung, viel mehr Freiheit, viel mehr Zeit und kann trotzdem viel mehr bewegen.
Okay, also ich gehe nochmal drauf, auf diese, da steckt eine kleine These auch drin. Wenn wir echter, also wenn wir das Marketing deutlicher am Eigensinn, am Echten orientiert praktizieren, was ja auch bedeutet, in der Kommunikation erlebbarer zu sein, in dem, was wir tatsächlich selbst sind, als unsere Selbstwirksamkeit, als Persona und als Unternehmen, könnte es theoretisch automatisch dazu führen, dass wir weniger bekommen, weil wir die Gier ein bisschen reduzieren. These im Kolumnen. Was sagt Martina Merz?
Ja, definitiv ist so.
Hat das dann in der Haltung etwas mit Nachhaltigkeit zu tun oder verschränkst du das nicht unbedingt?
Naja, also wenn wir das einfach umrechnen, wir produzieren weniger kurzlebige Sachen. Im Marketing ist es extrem kurzlebig, da wird ja jede Menge Zeug kurzlebig produziert. Früher noch viel mehr gedruckt, das hat sich jetzt sicher durch die Pandemie auch nochmal verändert. Wenn wir weniger drucken, wenn wir weniger Messestände machen, schade für die ganze Branche Messe, die da jetzt ja extrem drunter leidet. Wenn wir weniger in der Weltgeschichte rumreisen, dann ist es auf jeden Fall ein großer Nutzen für die Nachhaltigkeit, klar.
Welchen Preis müssen wir als Menschen, als Führungskräfte, als Unternehmer bezahlen? Was glaubst du?
Der Preis, den wir zahlen, ist, dass wir ein sehr verlässliches und gewohntes und sich sicher anfühlendes Werkzeug loslassen müssen. Das ist das Potenzial, das rechne ich aus, in so und so viel zigtausend Kontakte, diese Art der Anzeige hat sich immer bewährt, also mache ich die zukünftig wieder. Diese Sicherheit, die müssen wir losgehen lassen.
Und was bekommen wir? Was würdest du sagen?
Viel Freiheit, Überraschung. Mhm. Und ist aber natürlich auch das, was die Angst macht. Im gewissen Alter will man nicht mehr ausprobieren und spielen, sondern man will eher ein bisschen mehr Ruhe haben. Man will sicher sein, dass genug Geld fürs Alter da ist, wo man als Unternehmerin nicht mehr arbeitet. Also das ist schon nicht so einfach. Ich bin ein Mensch, ich finde es total spannend. Mein Leben lang finde ich es immer toll, vor Situationen gestellt zu werden, wo ich keine Ahnung habe, wie es jetzt weitergeht. Und für mich ist es immer ein Ansporn gewesen. Aber es ist für die wenigsten Menschen so. Für die Jüngeren ist es eher so, aber für die Älteren, die noch einfach aus Generationen mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis kommen, ist es nicht so. Und es ist natürlich ein ganz anderer Blick auch auf Dinge. Also ich würde es mal sagen, meine Generation war so fast, also ich bin 64 geboren, in den 60ern, vielleicht noch in den 70ern, kann das nicht genau sagen, die war alles, was wir tun, basiert auf Erfahrung und diese Erfahrung wird optimiert. Und die Jüngeren haben jetzt erkannt, okay, viel mehr Erfolge kann ich mit was kriegen, was ich ausprobiere, schnell teste. Ich sage jetzt mal Design Thinking auch als Stichwort. Und dann gucke und viel mehr mit den Leuten spreche und sie frage und mutiger bin. Und dann ist es möglicherweise viel erfolgreicher, viel uniker, einzigartiger. Und es macht auch viel mehr Spaß. Aber es setzt voraus, ich habe keinerlei Strukturen, die ich weiterhin nutzen kann. Ich muss mir ständig die Strukturen neu erschaffen. Das ist anstrengend. Ja. Das macht lebendig. Es fühlt sich lebendig an, aber es ist anstrengend. Das hält man auch nicht ein Leben lang durch. Ja. Geht nur, wenn man auf sich selbst schaut.
Ja, also auf sich selbst schauen, sich nicht vergessen. Ne? Ja. Ich möchte kurz noch mal deinen Kommentar auf ein Erlebnis, was ich gerade gestern im Netz verfolgt habe, auf einer Plattform. Da gibt es eine Aussage eines Fußballstars. Der letzte Teil heißt, ich muss keine Luxusautos herzeigen, ich bevorzuge etwas von dem weiterzugeben, was mir das Leben geschenkt hat. Ich hätte das quasi überlesen, wenn ich nicht durch den Kontakt auf den Kommentar aufmerksam geworden wäre. Ein Geschäftsführer kommentiert, stimmt das wirklich oder ist das nur PR? Und dann frage ich mich, welchen Schaden haben unaufrichtige Personen in meinem Kopf angerichtet, dass ich nicht automatisch an das Gute im Menschen glaube? Daraufhin eine Antwort. Genauso geht es mir. Die PRs, also die Presseabteilung, haben uns das Vertrauen zerstört. Es ist zum aus der Haut fahren. Hoffentlich ist es in diesem Fall des Fußballers anders. Ein nächster kommentiert, Buchempfehlung, im Grunde gut. Was sagst du dazu?
Also das ist natürlich im Marketing eine große Gefahr. Also ich weiß, Einhorn ist massivst attackiert worden, weil sie sagen, sie missbrauchen die politische Botschaft als Werbevehikel, ja? Und die Gefahr ist da, die ist definitiv da. Und dennoch schaue ich mir diesen Satz an wie ein Glas. Ist es halb voll oder ist es halb leer? Und dass ein Fußballer sowas sagen darf, kann in den Medien, ja. Also ich meine, das zeigt doch aufs Wunderbarste, was da für ein kultureller Wandel ist. Und natürlich, jeder Mensch von uns erzählt immer nur das, wo er irgendwie eine Resonanz kriegt. Das ist immer, jeder Satz, den wir sagen, ist übertrieben jetzt Personal Branding. Ich sage nur was, wo ich damit rechne, dass das Gegenüber das irgendwie spannend, interessant oder sonst was findet. Es sei denn, ich bin jemand, der über die Provokation geht. Und auch da, je mehr wir die Erfahrung gemacht haben, damit machen wir positive Resonanz. Entweder finden die Leute uns toll oder sie verändern was. Wir wollen ja irgendwie was verändern. Ich finde, es ist legitim. Wenn das jemand macht für ein Unternehmen und es gar nicht so meint, wenn es gar nicht die Wahrheit ist, das ist was anderes. Das ist nicht wahrhaftig. Also das fliegt aber schnell auf. Also es ist alles so transparent. Also wenn irgendwelche Stars sagen, ich will nicht so ein Auto und dann postet er aber bei Instagram blöderweise dann doch, dass er so ein Auto hat, das ist schon schwierig. Mhm. Das ist ein Problem. Problem. Und es wird auch ein immer größeres Problem. Also ich glaube, das Thema Kohärenz ist schon was, was zukünftig wichtiger wird. Zumindest in bestimmten Kreisen wird es immer wichtiger werden.
Da sind wir bei einem ganz entscheidenden Thema. Wäre ich jetzt gar nicht drauf habe ich mir gar nicht vorstellen können, dass wir darauf kommen, weil wir reden jetzt gerade, wenn es zumindest in einer bestimmten Ebene, so hast du es gesagt, oder in bestimmten Kreisen, dann sind wir bei Echoblasen, da sind wir bei Resonanzfeldern, da sind wir bei Milieus etc., wo wir uns mit dem Marketing bewegen, und das ist wohl wahr. Das ist nicht zu leugnen. Wir alle bewegen uns darin, wie du auch zusammengefasst hast. Wir haben in der Wirtschaft inzwischen sehr deutlich ein Zukunftsthema. Das heißt wir.
Ja.
Und dieses wir, was würdest du sagen an den Themen, die wir jetzt in unserer gemeinsamen Zeit durchgeschifft haben? Gibt es eine Idee, wo du sagst, wir ist nicht nur für die anderen ein Thema, sondern auch für mich, Martina Merz, im Segment Marketing? Ja, du sagst ja, was du tun willst, auch heute noch. Wie viel spielt wir eine Rolle und was bedeutet das für dich?
Je mehr ich mit meinem Unternehmen in Konkurrenz glaubte, gehen zu müssen, um genug Geld zu verdienen, um die Arbeitsplätze zu sichern, um die Aufträge zu kriegen, desto mehr war ich ich. Je mehr ich alles nicht mehr tun muss und eine Ich-AG bin, desto mehr kann ich wir werden, weil ich nur für mich selber sorgen muss. Je mehr die Konkurrenz in den Hintergrund gerät und die Kollaboration in den Vordergrund gerät, und das passiert ja gerade auf allen Ebenen, also egal wo, auch in der Nachhaltigkeitsbewegung, oder merke ich, also das ganze alte Schwarz-Weiß-Bild schwächt sich gerade. Also die Erkenntnis, es gibt nicht uns Gute auf der Nachhaltigkeitsseite und die Bösen da drüben. Wir werden es nur schaffen, wenn wir miteinander arbeiten, weil die Bösen haben die größeren Hebel. Und wenn die ein kleines Müh verändern, verändern sie mehr als wir in unserer Konkurrenzblase, die viel abgeschlossener war vorher. Also ich glaube, das Wir wird auch deswegen immer wichtiger, weil die Familien immer kleiner werden, weil die Menschen immer mehr alleine leben, weil das Bedürfnis nach Eingebundensein in Gemeinschaft immer größer wird. Die Rolle der Kirche ist total verloren gegangen. Es braucht irgendwie neue Wirs. Und ich denke, das sieht man auch im Marketing daran, dass man nicht mehr Kunden hat, sondern eine Community. Das ist Wir. Kunden, die mitgestalten. Wenn ich zum Beispiel Sono Motors angucke, ich weiß nicht, ob du die kennst, das sind dieses junge Startup hier in München, die Autos außen mit Solarkleben, also die haben ein Fahrzeug entwickelt in Sion und der ist komplett beklebt mit Solarzellen außen drauf. Und dieses Auto wird mitgestaltet von der Community. Die haben eine Befragung gemacht, wie wollt ihr die Lichter, wie wollt ihr die Farbe, wollt ihr glänzen, wollt ihr matt? Was ist euch wichtiger, Design oder Luftwiderstand? Also die Community gestaltet das Produkt und gestaltet die Prozesse mit. Die sind komplett über Fundraising und auch Investoren finanziert. Die arbeiten auch in den Unternehmen ganz anders. Also das ist sehr, sehr, sehr schön und beeindruckend zu sehen. Da ist die Community nicht nur irgendein Werbetool, sondern wirklich welche die unternehmerische Entwicklung Unternehmens- und Produktentwicklung mitgestalten. Das funktioniert auch nur, wenn es echt ist.
Martina, ich danke dir sehr. Ich danke dir sehr für die Inspiration und möchte unser Gespräch hier auch für die Zuschauenden irgendwann auf dem Blog von Mensch, vergiss dich nicht teilhaben lassen, wenn du aus dieser Wir-Qualität einen Wunsch, eine Bitte an mich als Initiatorin von Mensch, vergiss dich nicht hast. Gibt es einen? Und was darf ich da erfüllen, möglich machen oder wie?
Spontan fällt mir jetzt gerade ad hoc keiner ein.
Ja, zum Beispiel auch welches Thema würdest du dir wünschen als Inspiration für Zukunft und Arbeitswelt?
Ein Herzensanliegen ist mir wirklich, weil ich damit einfach so viel zu tun habe, diese ganzen Menschen in der Nachhaltigkeitsbranche, die jetzt plus minus 60 sind, zu ermutigen, dass sie leichter loslassen können und vertrauen können, dass es anders auch geht, ihre Mission und ihre Vision in ihrem Unternehmen weiterzuführen. Also das tut mir schmerzlichst weh, muss ich immer wieder sagen, weh. Der Eigensinn da verführt dazu, in alle Prozesse dauernd reinzugrätschen, nicht abzugeben, wieder zurückzuzerren. Und dadurch verlieren die Unternehmen viele, viele wertvolle Mitarbeitende. Das ist wirklich, das ist schmerzhaft. Und ich denke, Menschenskinder, ihr seid die Unternehmen, die so viele Themen so vorangebracht habt, so mutig ausprobiert habt. Und lasst euch doch jetzt nicht eure Kraft davon wegnehmen, weil ihr festkrallt euch. Ja, das schmerzt mich richtig, muss ich echt sagen. Aber ich glaube, das ist eine klassische, es ist nicht nur in der Nachhaltigkeitsbranche, das ist ein klassisches Mittelstandsthema, dort, wo Unternehmeninhaberinnen geführt sind, dass das Loslassen so wahnsinnig schwer ist.
Ja, genau, das ist auch das Nachfolgethema.
Das ist das Nachfolgethema, ja.
Und ich gehe guten Mutes davon aus, dass auch unser Gespräch hier ein bisschen Inspiration dafür ist und sage dir erst einmal, danke dir.
Danke dir, Imke, für die Einladung.
Liebe Zuhörende, was mehr die Führungsthematik, die Marketingthematik oder das Echtsein? Mich hat an dem Beitrag und dem Gespräch mit Martina Merz fasziniert, das Thema Eigensinn. Und dazu gibt es einen kurzen Videoauszug. Den sehen Sie unter menschvergissdichnicht.de/Wortspielreflexionen. Ich sage Tschüss, Ihre Imke Lohmann.